hören den Springer Medizin Podcast.
Antibiotika sind aus der Medizin nicht wegzudenken. Sie retten viele Leben, aber haben auch relevante Nebenwirkungen. Wann sind die Medikamente also gar nicht nötig? Und wenn doch, wie kann der bestmögliche Wirkstoff je Infektionserkrankung ausgewählt werden? Um diese und weitere Fragen zum optimierten Einsatz von Antibiotika dreht sich diese Folge. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Annika Asfalk. Ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Und ich begrüße heute im Podcast-Studio eine Expertin, die sich bereits seit vielen Jahren mit dem sinnvollen Einsatz von Antibiotika beschäftigt. Sie ist Apothekerin, Internistin und Infektiologin. Frau Dr. Dr. Katja de Witt. Hallo, schön, dass Sie hier sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, Sie sind auch Sprecherin der Sektion Antibiotic Stewardship der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie und stellvertretende Sprecherin der Kommission Antibiotika, Resistenz und Therapie beim Robert-Koch-Institut. Und Sie leiten die klinische Infektiologie am Universitätsklinikum Karl-Gustav Karus in Dresden. Wir haben ja vor der Folge uns überlegt, welchen Fokus wir setzen bei diesem sehr breiten Thema und haben uns entschieden, uns auf den ambulanten Einsatz von Antibiotika zu fokussieren. Können Sie denn sagen, wieso ist das so wichtig, auch über den ambulanten Einsatz zu sprechen? Weil ich sage jetzt mal, besonders schwerwiegende Fälle sind ja wahrscheinlich eher im stationären Bereich zu finden.
Es ist einfach schlichtweg so, dass der ambulante Versorgungsbereich viel, viel größer ist als der stationäre Versorgungsbereich und die meisten Antibiotika im niedergelassenen Bereich verordnet werden. Und das ist der Grund, warum man neben dem Krankenhaus eigentlich auch immer wieder gerne versucht zu fokussieren auf die Niederlassung und den ambulanten Versorgungsbereich.
Ja, wenn man sich ja die Zahlen anguckt, ist es ja auch wirklich sehr deutlich. 85% aller Antibiotika in Deutschland werden so circa außerhalb von Krankenhäusern verordnet.
Ja, das kann man so sagen. Ich sage immer so 85% in der Niederlassung, 15% im Krankenhaus. Und im Krankenhaus sage ich dann immer so ähnlich 85% auf der Normalstation und 15% auf der Intensivstation.
Und wir wollen ja über die optimierte Antibiotikatherapie sprechen. Das ist ja immer so ein großes Wort. Was sind denn Ziele von der optimierten Antibiotikatherapie? Also was möchte man erreichen damit?
Eigentlich ist das Ziel ja, das beste klinische Behandlungsergebnis zu erreichen. Aber, und ich, genau das ist das Thema bei Antibiotika, mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Wir sagen dann schon auch ein wenig Toxizität. Das heißt, dass die Antibiotika ganz gezielt eingesetzt werden, wirklich nur auf den jeweils zu findenden oder zu adressierenden Infektionserreger bei einer gewissen Infektionsdiagnose, sagen wir auch gerne. Das heißt, wir müssen immer ganz genau wissen, was hat der Patient jetzt eigentlich für eine Erkrankung, um auch ein Antibiotikum nicht so breit, sondern eben ganz gezielt einsetzen zu können. Das ist das Ziel einer optimierten Antibiotikatherapie.
Wie ist denn aktuell die Lage in Deutschland? Also gibt es Daten dazu, wie der Einsatz von Antibiotika so abläuft?
Ja, eigentlich stehen wir in Deutschland gar nicht so schlecht da. Also wenn man das jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern Deutschland sieht, dann sind wir im Verordnungsvolumen immer so im unteren Drittel. Das heißt, ganz so schlecht machen wir das nicht. Aber natürlich kann man es immer noch optimieren. Und das Problem im niedergelassenen Bereich sind ja vor allem ehrlicherweise viele Atemwegsinfektionen, die wir behandeln müssen und die ein Hausarzt behandeln muss. Die Praxis sitzt in der Winterzeit voller Patienten. Da ist immer viel los. In der kurzen Zeit müssen die viel Patienten behandeln. Da müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ja nicht immer so ganz einfach.
Und wie ist da die Verordnungslage? Also werden da auch immer noch viel zu viele Antibiotika verschrieben?
Tatsächlich gibt es da Studien aus verschiedenen Ländern, auch aus der Schweiz, aus den Niederlanden, aus Österreich, auch aus Deutschland. Und man hat in den Studien gezeigt, selbst übrigens in der Schweiz, die auch ein sehr, sehr stringentes Verordnungsverhalten haben, dass zwischen 40, 60 bis hin zu 80% dieser viralen Atemwegsinfektionen dennoch mit Antibiotika behandelt werden. Also das schwankt sehr, ja, je nachdem, wie man die Studie konzipiert und was man fragt. Also das ist vielleicht nicht unbedingt die Frage, was ist das Problem, ja, dass das immer noch so gemacht wird. Ja, ist es fehlende Fortbildung, fehlendes Wissen, ist es Unsicherheit, ja, weil das Besondere an der Infektiologie und an der Behandlung von Infektionserkrankungen ist ja immer, dass die Patienten mit Symptomen kommen. Die schildern eine Erkrankung und Man kann sie ungefähr zuordnen, es ist eine Atemwegsinfektion, aber die Bakterien und insbesondere die Viren, die sind so klein, verstehen Sie, die zeigen sich nicht sofort. Mhm. Das heißt, wie finden Sie raus, ob das jetzt bakteriell oder viral ist? Und wenn es eine bakterielle ist, wie schnell finden Sie raus, welches Bakterium das ist? Und das ist eine Besonderheit in der Behandlung von Infektionen, dass Sie das eben eigentlich eher erst sehr spät herausfinden, wenn Sie eine richtige Diagnostik machen. Ja, das heißt, Sie müssen mit einem Wissen an den Patienten herangehen. Was ist die häufigste Infektionserkrankung? Wie heißt die? Und welches der häufigste Infektionserreger? Ist es ein Bakterium? Also ist es viral? Also tatsächlich muss der Arzt mit den Symptomen so arbeiten, um zu sagen, okay, das ist jetzt genau eine Nasennebenhöhlenentzündung, eine Angina, eine Bronchitis oder einfach nur eine Rhinitis. Und dann muss er halt sehr viel Wissen haben über die Infektionserreger, die das am häufigsten machen. Und dann kann er entscheiden, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass es doch bakteriell ist. Es gibt so ein paar Hilfsmittel in der Niederlassung. Man kann bei zum Beispiel bei so starken Halsschmerzen, um auszuschließen, dass es eine Streptokokken-Angina ist, so Schnelltests machen. Ja, ist das Streptokokken positiv, ja oder nein? Dann kann der Arzt sich klinischer Scores bedienen. Die sind in den Leitlinien niedergeschrieben, dann kann er die abfragen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, zu sagen, das ist jetzt bakterienassoziiert oder es ist doch keine bakterielle Problematik, sondern eine virale Infektion.
Und was ist jetzt mit so den klassischen Laborparametern, die man noch so kennt? Helfen die?
Ja, es gibt noch so sogenannte POCs. Das sind halt so Schnelltests, die man so bedside technisch, sagen wir immer, also so direkt vor Ort machen kann, so CRP zum Beispiel, so Schnelltestung, ob der Patient so einen Entzündungsparameter hat, das ist dieses CRP. Dafür muss man aber wissen, dass CRP unglaublich unspezifisch ist. Ja, also das ist nicht nur dann erhöht oder schlägt nicht nur dann an, wenn der Patient eine Infektion hat, sondern das kann auch durch Unfälle erhöht sein, das kann durch andere Erkrankungen erhöht sein. Das ist sehr, sehr unspezifisch. Mhm. Aber dennoch kann das helfen. Als ein Puzzleteil zu all den anderen Klinik und vielleicht Schnelltestung, sofern das möglich ist. Also diese klinische Symptomatik, diese Schnelltestung auf Bakterien plus diese Labortestung, um etwas besser einzugrenzen, ob der Patient jetzt vielleicht doch eine Verordnung braucht über ein Antibiotikum.
Werbung.
Hallo, ich bin Anke Reinacher-Schick, Präsidentin des Deutschen Krebskongresses und ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein. Alle, die in der Krebsmedizin tätig sind, treffen sich vom 18. bis 21. Februar 2026 in Berlin. 300 Sitzungen an 4 Tagen und rund 10.000 Teilnehmende. Das ist geballtes Wissen rund um das Thema Krebs. Eine großartige Gelegenheit, sich zu vernetzen und gemeinsam die Zukunft der Onkologie zu gestalten. Wir sehen uns in Berlin. Jetzt anmelden auf www.dkk2026.de.
Vielleicht schauen wir uns mal die Bronchitis an. Sagen wir, eine Frau sitzt vor Ihnen, hat eine Bronchitis, hat vielleicht auch Fieber seit ein paar Tagen, Kopfschmerzen und fühlt sich einfach seit ein paar Tagen krank. Wie würden Sie hier konkret vorgehen?
Am ehesten, das ist jetzt der Krankenhausinfektiologe, ja, also der das tatsächlich am ehesten denkt, der immer an eine Pneumonie, ja, weil wenn jemand auch Hochfieber hat und eine Bronchitis hat, verstehen Sie, dann ist es fast schon keine obere Atemwegsinfektion mehr, sondern dann geht die schon Richtung Lunge, sag ich mal. Also das ist sowas, wo ich sage, okay, dann würde der Arzt als erstes, und das ist wieder klinisch, den Patienten untersuchen und würde die Lunge abhören und überlegen, ob er dort ein Geräusch hört, was ihm einen Hinweis geben würde auf eine, wir sagen dann, Lungenentzündung, Pneumonie, ambulant erworbene Pneumonie. Und da würde er dann eher ein Antibiotikum aufschreiben. Eine Bronchitis, ohne dass die Lunge davon betroffen ist, kann auch mal fiebern. Mhm. Also gar keine Frage, kann auch mal fiebern. Und wenn man viel hustet, verstehen Sie, kriegen Sie automatisch auch Kopfschmerzen. Ja, ich habe das jetzt erst durch, da ist das auch so gewesen. Allerdings hatte ich kein Fieber. Ja, und dann muss man immer noch mal Fieber nachmessen. Und da muss man abschätzen. Auch eine Bronchitis ist oft viral, muss man sagen. Ja, oft viral. Und dann kann auch der Arzt mal entscheiden, wenn er sehr unsicher ist und all diese Hilfsmittel, die ich auch schon genannt habe, nicht so so klar sind und es bleibt immer auch eine Restunsicherheit, dann gibt es auch die Möglichkeit, dem Patienten ein Rezept auszustellen über ein Antibiotikum, wenn der Arzt unsicher ist, und zu sagen, also wenn das jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen tatsächlich das Fieber nicht wieder runtergeht, die klinische Symptomatik nicht besser wird, dann kann man auch mal antibiotisch behandeln, auch eine Bronchitis. In der Infektiologie gibt es nichts, was es nicht gibt, ja, aber was häufig ist häufig und was selten ist selten, und Bronchitiden sind halt häufig viral. Aber man muss aufpassen, dass es keine Lungenentzündung ist, und das dann eben entsprechend abklären.
Weil Sie die Unsicherheit angesprochen haben, steht ja quasi dem verzögerten Einsatz oder vielleicht zurückhaltenderen Einsatz von Antibiotika auch so ein bisschen entgegen, dass man Sorge hat, dass die Erkrankung eben doch einen schwerwiegenden Verlauf nimmt. Was weiß man denn dazu? Also wie wichtig ist es, wirklich frühzeitig zu therapieren, oder kann man da auch wirklich diese 1, 2, 3 Tage abwarten und sagen, wenn es dann schlimmer wird, ist es auch noch in Ordnung und reicht auch völlig aus, dann die Antibiotika zu nehmen?
Ja, also es ist immer abhängig von der Infektionsdiagnose, bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Aber ja, tatsächlich gehört zur Einschätzung von Infektionserkrankungen immer die sogenannte Re-Evaluation. Also das heißt, man muss immer den Verlauf noch mit beurteilen. Und viele Ärzte machen das ja auch. Sie rufen bei dem Patienten zum Beispiel nochmal an. Oder der Patient kommt auch nochmal in die Praxis oder wird im Krankenhaus nochmal angeschaut. Ich glaube, dieser Verlauf ist tatsächlich sehr wichtig, den einzuschätzen. Und natürlich gibt es Infektionserkrankungen, wo man sagt, also, ja, wenn Sie was auf der Lunge hören und Sie befürchten eine Pneumonie, behandeln Sie natürlich frühzeitig und sofort und verordnen das Antibiotikum. Und bei vielen oberen Atemwegsinfektionen, ich sage hier immer so im Kopfbereich, können Sie, wie gesagt, tatsächlich warten. Und das ist eine klinische Einschätzung. Das ist klinische Erfahrung, klinische Einschätzung und das Wissen um, wie ist denn der Verlauf von einer Infektionserkrankung. Bei den Husten- und Schnupfenerkrankungen, sage ich immer, hat man früher ja auch immer gesagt, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, 3 Tage geht's. Und dann muss man fragen, wo ist der Patient, in welcher Phase ist er jetzt eigentlich? In der kommenden, in der bleibenden oder schon in der abklingenden Phase? Und wie lange hat er schon Fieber? Ich glaube, Fieber kann man da schon auch im niedergelassenen Bereich ganz gut nutzen, weil zum Beispiel Lungenentzündungspatienten mit einer Pneumonie, die können schon sehr hoch fiebern, ja, auch schon sehr lange. Aber man merkt schon an dem Habitus, also an wie der Patient sich vorstellt, dass der nicht, man sagt ja so im Umgangssprachige, ist wirklich nicht gut beieinander, ja, also dem geht's nicht so gut, und das kann man dann schon einschätzen, dass der dann eher schwer krank ist. Und worauf Sie hinaus wollen, ist diese Unsicherheit, irgendetwas zu verpassen, ja, und insbesondere die Sepsis zu verpassen, ja. Das ist und bleibt eine Kunst, muss man tatsächlich sagen, aber das Wissen um Infektionen, Infektionserkrankungen, Erreger und so weiter hilft enorm einzuschätzen zu können, wie stark so ein Patient gefährdet ist. Mhm. Ja.
Ja.
Und zum Beispiel eine Zystitis, Entschuldigung, dass ich unterbreche, eine Zystitis, eine Blasenentzündung, die bleibt ganz, ganz lange stationär im Bereich der Blase. Und bevor die überhaupt in die Nieren aufsteigt, hat man Zeit, verstehen Sie, das klinisch zu beurteilen. Und das kann man im Gespräch mit dem Patienten gut herausfinden.
Ja, aber wahrscheinlich wirklich ein wichtiger Hinweis, dass man da einfach gut drüber sprechen muss. Auch sagen, wenn es schlimmer wird, gerne nochmal vorstellen.
Unbedingt, ja.
Weil, dazu kommen wir jetzt, ist ja auch die Frage, welchen Wirkstoff verordne ich? Und vielleicht dann auch, habe ich den richtigen verordnet und schlägt's an? Da würde ich dann doch gerne nochmal in Ansätzen diese unterschiedlichen Wirkungsweisen exemplarisch an 1, 2 typischen Beispielen einmal kurz nochmal erklären. Und vielleicht auch, was unterscheidet dann auch einmal vielleicht Breitband- und ein Schmalband-Antibiotikum?
Ja, das ist wirklich ein gar nicht so einfaches Thema, muss man sagen. Also tatsächlich teilt man die Antibiotika in so Gruppen ein. Ja, also die einen heißen Beta-Lactame, die anderen heißen Fluocinolone, die anderen heißen Makrolide, die nächsten Tetracycline. Und als nächstes teilt man die einen hinsichtlich, die einen wirken abtötend, Bakterizid, die anderen wirken wachstumshemmend, nennen wir das, also bakteriostatisch. Dann sterben die Bakterien in der Regel aber auch ab. Also der Therapieerfolg ist schon auch da nicht so schlecht. Und dann teilen wir das immer noch tatsächlich nach Wirkspektrum so ein bisschen ein, ja. Also, vorrangig werden in Deutschland oder sollten eigentlich auch nach Leitlinie diese Beta-Lactame eingesetzt werden. Ja, ich nenne mal eins, Amoxicillin und Penicillin sind zwei solcher Wirkstoffe, die auch sehr, sehr häufig in den Leitlinien empfohlen worden sind. Dann wundert man sich immer, warum andere Wirkstoffe genommen werden und nicht ganz nach Leitlinie therapiert wird. Da gibt es durchaus Gründe, aber in den meisten Fällen wundert man sich dann doch ein bisschen. Und die Diskussion um schmal und breit oder beziehungsweise wie teilt man das ein, weil es einfach ist, hat man das so verwendet, diese Ausdrucksweise. Und man fühlt sich, wenn man unsicher ist, welchen Erreger man jetzt behandeln soll und ob es vielleicht noch möglich Resistenzen gibt, dann nimmt man irgendwie vermeintlich ein sogenanntes Breitspektrum-Antibiotikum. Aber eigentlich versteht man da gerade bei den Beta-Lactamen, wenn man sich das dort anguckt, eigentlich eher dann ein Antibiotikum, was auch wirksam ist gegen gram-negative Infektionserreger. Also es gibt ja diese Bakterien, teilt man ein in sogenannte gram-positive Bakterien und gram-negative Bakterien. Und diese gram-negativen Bakterien sind auch sehr gefürchtet. Ja, ich nenne mal die Klebsiella, auch E. coli ist manchmal so einer. Und dann nimmt man missverständlicherweise aus meiner Sicht eben das Wort Breitband, weil man denkt, man kann mit diesem Antibiotikum alle ganz genau gleich gut behandeln. Und alle Erreger damit, ich mag das Wort abdecken nicht, aber alle Erreger damit behandeln. Und man muss sagen, naja, so ganz stimmig ist das nicht. Ja, man behandelt damit vielleicht besser diese Gram-Negativen, aber nicht jeden Erreger im Übrigen gleich gut. Und es kann sogar so sein, dass eines dieser so vermeintlichen Breitspektrum Beta-Lactame oder Antibiotika vielleicht so ganz banale Erreger gar nicht gut behandelt. Ja, wo man sagt, das ist ein Gram-positiver Erreger. Ich nenne jetzt mal Staphylococcus aureus, ist einer der häufigsten Gram-positiven Erreger. Kommt häufig im Krankenhaus vor, vor allem. Und dann sind so Breitspektrum-Antibiotika nicht die geeignetsten Medikamente. Und wir sagen dann immer gezielt. Und gezielt leitet sich dann ab eigentlich aus den Studien. Also man hat klinische Studien und sagt, also es gibt hier Antibiotika, die wirklich gezielt diesen Erreger bestmöglich behandeln. Und wir sagen dann auch, mit dieser Behandlung wird der Patient am besten gesund. Also klinisches Behandlungsergebnis ist optimal, ist besser, als wenn ich jetzt ein anderes Antibiotikum nehme, was dann in der Regel ein sogenanntes Breitbandantibiotikum ist. Und diese Schmalspektrum-Antibiotika, dazu gehört übrigens Penicillin. Ich liebe Penicillin. Ja, also Penicillin ist ein tolles Antibiotikum und es ist gar nicht so schmal, wie immer alle denken. Ja, also das ist auch so was, wo man immer sagt, naja, das kann ich ja gar nicht nehmen. Aber wenn man jetzt im niedergelassenen Bereich die Lungenentzündung oder sagen wir mal Streptokokkeninfektionen, also die Angina, das sind Streptokokken, ja, die Wundrose, das ist das Erysipel. Ja, Penicillin, the best choice. Ja, also das ist tatsächlich das stärkste Antibiotikum, dann muss man sagen. Ja, das direkt fokussiert auf die Streptokokken.
Also quasi Leitlinien.
Ja.
Evidenzbasiert so gut wie möglich. Weil bis zu dem Punkt und im niedergelassenen Bereich, wenn ich Sie richtig verstehe, ist ja ein Erregernachweis wird sehr selten gemacht.
Richtig.
Oder kann auch wahrscheinlich von der Zeit her und vom Aufwand her sehr selten gemacht werden.
Ja, es steht auch tatsächlich nicht so direkt in den Leitlinien drin. Da ist man tatsächlich mit der Diagnostik sehr zurückhaltend. Hat sicherlich auch einen Kostenfaktor, sage ich mal. Man kann aber tatsächlich auch, wir nennen das dann empirisch oder kalkuliert therapieren, weil eben zum Beispiel bei der Blasenentzündung am häufigsten E. coli ist. Es ergibt sich nur mittlerweile im Verlauf der Zeit halt die Situation, dass wir gar nicht mehr genau wissen, ob dieser E. coli, weil wir die Diagnostik eben auch leitliniengerecht gar nicht machen, regelhaft machen, dann wissen wir gar nicht, wie ist die Resistenzsituation bei E. coli. Bei Patienten, die eine ganz unkomplizierte Blasenentzündung haben, die aber antibiotisch behandelt werden soll. Und dann kann es eben auch mal sein, wenn Sie eine Substanz nach Leitlinie wählen, dass vielleicht diese klinische Besserung ausbleibt. Dann kommt der Patient allerdings sofort wieder in die Praxis. Und dann sagen Sie, ja, jetzt brauche ich doch eine Urinkultur. Verstehen Sie? Und dann nehmen Sie doch eine Urinkultur ab Und dann finden sie vielleicht tatsächlich eine Resistenz bei diesem Erreger. Und das hat eine in meinen Augen fatale Konsequenz, weil tatsächlich für Deutschland die Resistenzsituation bei E. coli schon abgebildet wird in sogenannten Surveillance-Systemen. Aber diese Erreger stammen überwiegend aus dem Krankenhaus. Verstehen Sie? Und in den Krankenhäusern, die Diagnostik, die dort gemacht wird, ist ja bei Patienten, die schwerer krank sind, die vielleicht auch schon eine antibiotische Therapie im Vorfeld hatten. Das heißt, das ist so eine Art Selektion. Ja, sie berichten über einen Erreger mit Resistenzen, der vor allem bei diesen Patienten auftritt. Aber diese unkomplizierten Blasenentzündungen mit E. coli, da wissen Sie eigentlich gar nichts drüber. Das müssen wir untersuchen. Und das heißt, ich glaube eher, dass man hinkommen muss, das nicht in die Leitlinie hineinzuschreiben, dass man öfter eine Urinkultur macht, sondern ich glaube, man muss so Studien dann auflegen, meinetwegen vom Robert-Koch-Institut oder sowas, dass man einen Bevölkerungsanteil mit diesen unkomplizierten Blasenentzündungen einmal alle so und so viele Jahre sich genauer diagnostisch anguckt. Also das ist so meine persönliche Meinung. Ja, das würde ich vorschlagen, dass man das so macht, bevor jeder Hausarzt immer wieder eine Urinkultur macht. Das ist ja auch aufwendig. Ja, also so Kulturen sind nicht innerhalb von einer halben Stunde, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, fertig. Und man kann sie dann ablesen. Ja, das dauert Stunden bis Tage teilweise. Ja, und dann sehen sie vielleicht erstmal einen Erreger. Und wenn man dann noch ein Antibiogramm erstellen muss, dann muss das jetzt nochmal im Labor alles ganz genau angeguckt werden, dann dauert das schon auch so seine 2-3 Tage, bis man da genauere Informationen hat, ja.
Also eigentlich Erregernachweis super, super selten indiziert im ambulanten
Bereich. Im ambulanten Bereich tatsächlich eher selten, ja, das muss ich sagen. Und darunter verstehe ich immer Erregersicherung, also wie heißt der Erreger, plus Antibiogramm. Ich will nicht sagen, dass es nicht gemacht wird, ja, aber es ist eher weniger häufig oder seltener, als es im Krankenhaus der Fall ist. Da versuchen wir immer ganz genau hinzugucken. Und das ist auch erklärt durch die Patienten, die einen Grund haben, weswegen sie im Krankenhaus sind. Da müssen sie anders agieren.
Jetzt reden wir schon eine Weile. Was ich aber auf jeden Fall noch ansprechen wollte, ist die Dauer der Antibiotikatherapie. Ich sag mal, so eine klassische Aussage, die mir eher so im Laienbereich hört, ist ja, auf jeden Fall muss man jetzt die Packung aufbrauchen. wie ist denn da der aktuelle Wissensstand? Also wie lange sollte denn so eine Antibiotikatherapie dauern?
Also ein Lieblingsthema von mir, Sie sprechen mir da aus dem Herzen. Tatsächlich wird die Therapiedauer immer kürzer. Ne? Also auch das ist wieder abhängig von der Infektionserkrankung. Ja, bei der Blasenentzündung scheint ja heute unser Lieblingsthema so ein bisschen zu sein, weil sie so häufig ist. Da gibt es auch eine Eintagestherapie. Ja, und es gibt auch wieder andere Erkrankungen, wie die Lungenentzündung behandelt man 5 bis 7 Tage. Es gibt auch schon Studien mit 3 Tagen. Ja, es gibt aber auch Infektionserkrankungen wie Streptokokkenangina, die man sehr wahrscheinlich länger behandeln muss. Und tatsächlich gibt es formulierte Therapiedauern, die sind auch sehr gut studiert, in Studien gezeigt. Und die sollte man sich halten, aber sie nicht unnötig verlängern. Und das wird oft gemacht, ja. Weil natürlich die Rekonvaleszenz, also die Symptomatik immer noch so ein bisschen, bis sie ganz weg ist, so nachhinkt. Mhm. Und dann gibt's auch so ein Sicherheitsdenken, jetzt machen wir doch noch einen Tag länger und jetzt sind da noch 2 Tabletten, dann nehme ich die noch. Das ist aber so nicht richtig. Und wir versuchen nämlich mit Reduktion der Menge an gegebenen Antibiotika ja auch den Selektionsdruck auf die Erreger zu reduzieren, damit die nicht gleich sich gegen das Antibiotikum wehren und eine Resistenz ausbilden. Und das ist das Ziel von Therapiedauerverkürzung. Und die Studien sind mittlerweile wirklich sehr gut, die Studienlage ist sehr gut und die Therapiedauern werden eher kürzer. Mhm.
Gibt es denn neben den Resistenzen noch andere relevante, ich sage jetzt mal, Nebenwirkungen, die da eine Rolle spielen?
Ja, tatsächlich sage ich auch immer, das ist eine Substanzgruppe, die sehr toxisch ist. Verstehen Sie? Früher hat man die immer noch sehr konsequent zu den Chemotherapeutika gezählt.
Ach was.
Ja. Also wenn Sie sich das überlegen, ja, Tumorpatienten, die eine Krebstherapie bekommen und eine Chemotherapie, ja, die überlegen sich ja auch sehr gut, ob sie das machen oder nicht und behandeln nicht jeden chemotherapeutisch. Ja, und bei der Antibiotikatherapie ist das so leider so ein bisschen anders. Und es gibt genau, das ist ein wichtiger Punkt, diese Toxizität. Man sagt so im umgangssprachlich die Nebenwirkungen, wir sagen unerwünschte Arzneimittelwirkungen, die ist bei dieser Arzneimittelgruppe sehr, sehr ausgeprägt. Ja, also vor allem gastrointestinal, also Übelkeit, Appetitlosigkeit, auch Erbrechen, bis hin zu kritischen Durchfällen mit kritischen Erregern. Das ist dieses Clostridioides difficile, diese Durchfallerkrankung, die man auch wieder behandeln muss. Und es gibt eine Substanzgruppe, das sind die Fluorchinolone, die als mittlerweile sehr, ich sag jetzt einfach, wirklich toxisch eingestuft sind. Da gab es auch mehrere rote Handbriefe, wo man immer drauf geschrieben hat, also bitte wirklich nur dann, wenn in Leitlinien empfohlen und indiziert, weil sie sehr viel Nebenwirkungen machen. Und das bezieht sich nicht nur auf den Magen-Darm-Trakt, ja, sondern das kann auch eine Toxizität am Herzen sein. Das kann eine Toxizität an den Gefäßen sein. Das kann auch hin zu Stoffwechselirritationen und so weiter kommen. Also da gibt es, das ist ein wirklich ganz bunter Blumenstrauß. Das Interessante ist, dass das oft nicht wirklich gekannt und bemerkt wird. Ja, also diese Fluorchinolone zum Beispiel bei älteren Patienten eingesetzt, die können sehr unruhig werden. Und dann wundert man sich, dass die Patientinnen so nestlig und unruhig sind und versteht gar nicht, warum. Aber das ist eine sehr häufig beschriebene Nebenwirkung bei dieser Substanzklasse. Aber es wird nicht sofort immer erkannt. Und es gibt auch eben Nebenwirkungen, ich nenne das jetzt mal so, das ist verständlicher, die, weil sie nicht gut erkannt werden und verdeckt werden durch andere Maßnahmen, gar nicht so richtig dokumentarisch zur Wirkung, zur Kenntnis kommen. Ja? Also es ist, oder man muss nochmal sagen, das darf ich kurz noch erwähnen, diese Durchfallerkrankung, ja, die kann auch noch Tage bis Wochen nach Einnahme von einem Antibiotikum auftreten.
Und dann wird es nicht mehr dem Antibiotikum beigemessen wahrscheinlich.
Korrekt, ja.
Ja, im Krankenhaus ist es ja ganz klassisch, dass man die Resistenzlage beim eigenen Institut kennt. Ist das denn eigentlich für Hausärztinnen und Hausärzte auch wichtig?
Also es gibt tatsächlich auch so lokale Initiativen für Niedergelassenen, solche Daten zur Verfügung zu stellen. Und wenn Sie, wie gesagt, das Potpourri so angucken, dann ist es eben, sind wir wieder bei E. coli und der Cystitis, für diesen Erreger relevant. Was man aber für Deutschland allgemein sagen kann, das gilt übrigens auch für den Krankenhausbereich, ja, dass die Pneumokokken noch sehr gut penicillinsensibel sind, die Streptokokken in Deutschland zum Beispiel auch, das sind auch relevante Erreger für Hautinfektionen oder für die Pneumokokken für die Lungeninfektionen oder Pneumonie haben wir schon erwähnt. Und im Krankenhaus sieht die Situation in der Tat etwas anders aus. Ja, da ist es so, dass das aber auch regelmäßig von den mikrobiologischen Laboren, weil wir ja eben auch mehr Diagnostik im Krankenhaus machen, häufiger die Erreger finden, häufiger die Erreger sichern, mit einem Antibiogramm versehen, dass wir dann sagen, wenn der Patient nicht die Infektion mitgebracht hat, sondern im Krankenhaus erworben, das muss man ja auch sagen, ja, da muss man immer vorsichtig sein.
Stimmt.
Ja, dann diese Resistenzsituation anzugucken. Und dann gibt es die Schwierigkeit, wie differenziere ich das dann? Ja, die Patienten kommen mit schweren Infektionserkrankungen ins Krankenhaus, bringen den Erreger außerhalb des Krankenhauses erworben mit ins Krankenhaus. Und da gibt es so eine Definition, ja, wenn der Patient eine Diagnostik bekommt mit einem Erreger, der diagnostiziert worden ist, nachdem er das Krankenhaus betreten hat, in den ersten 3 Tagen oder auch in den ersten 2 Tagen, dann gehört das eigentlich zur ambulanten Situation. Und die Erreger, die während des stationären Aufenthaltes ab Tag 3 gefunden werden, gehören eher zur Krankenhausflora vielleicht sozusagen, verstehen Sie? Aber das ist nicht einfach einzuschätzen. Und die Situation, die Resistenzsituation oder die Resistenzstatistik, die Sie im Krankenhaus bekommen, ist die aus über alle Erreger hinweg. Das ist ganz schwer zu differenzieren, ob das jetzt mitgebracht oder im Krankenhaus erworben ist. Also Sie kriegen so einen Mischmasch, ja? Und tatsächlich, damit arbeiten wir schon auch. Und da gibt es auch ein Surveillance-Projekt. Das kann man auch übrigens auf der Homepage des Robert-Koch-Institutes, kann man diese Datenbank angucken. Da können Sie für die Krankenhäuser sich die Resistenzsituation tatsächlich sehr gut angucken. Das ist sehr gut gemacht. Kann man gut nachgucken. Und da muss man schon so ein bisschen Bescheid wissen in seinem Krankenhaus.
Ja, wir könnten noch ewig weiterreden. Viele Fragen sind noch offen, aber ich glaube, für den Einstieg ist das auf jeden Fall schon mal sehr gut. Trotzdem würde ich gerne von Ihnen noch wissen, was Sie sich denn wünschen für die Zukunft der Antibiotikatherapie.
Was ich mir wünsche für die Zukunft der Antibiotikatherapie ist eine starke Infektiologie in Deutschland. Vielleicht wissen Sie, dass In Deutschland erst sehr spät der Facharzt übrigens eingeführt ist. Es gibt keinen Facharzt für Infektiologie, der ist erst 2021 tatsächlich vom Deutschen Ärztetag verabschiedet worden und wird jetzt langsam umgesetzt. Und ich denke, wir kommen nicht umhin, diese Facharztkompetenz entsprechend zu fördern im Ausbau mit eigenen Abteilungen in den Krankenhäusern. Mhm. Und wir brauchen diese Fachabteilungen, weil die Patienten werden immer älter. Die Patienten haben immer mehr implantierte Fremdkörper. Verstehen Sie, dazu zählt der Herzschrittmacher, die Hüftprothese, die Knieprothese, aber auch schon Gefäßersatz. Ja, also sehr viele Fremdkörper, viele Katheter. Viele Patienten sind unter einer immunsuppressiven Therapie. Ja, das beschränkt sich nicht mehr nur auf den Tumorbereich, sondern geht in viele andere Bereiche mittlerweile auch ein. Und da sind sehr, sehr viele Infektionskomplikationen zu erwarten. Und das sehen wir auch, dass das sehr zugenommen hat. Und deswegen hoffe ich mir, und wenn ich mir das wünschen darf, es ist deutlich mehr Infektiologen, Fachärzte in den Krankenhäusern, die die Infektiologie betreuen, mit eigenen Fachabteilungen, mit eigenen Lehrstühlen, mit eigener Forschung, dass wir viele Fragen, die wir doch noch offen sind, auch in Deutschland beantworten können und nicht immer in die Welt gucken müssen. Und ich glaube, das kann sich Deutschland gar nicht mehr leisten, das nicht mehr zu beachten, die Infektiologie. Auch im Anbetracht des Klimawandels, auch da werden wir zunehmend andere Infektionen sehen, die wir in Deutschland üblicherweise klimatisch nicht so sehen. Und das ist mein Wunsch, ja, zumindest für den Krankenhausbereich. Und es gibt ja viele Kollegen, die sehr engagiert sind, aber diese Förderung fehlt tatsächlich noch, das auch umzusetzen.
Ja. Ja, sehr nachvollziehbarer Wunsch. Und vielleicht, um nochmal so ein bisschen mehr den Bezug zur Folge zu haben, haben Sie denn noch einen Wunsch so ganz kurz für die Antibiotikatherapie in der Niederlassung und im ambulanten Bereich?
Weniger ist mehr.
Sehr gut, das ist doch kurz.
Also tatsächlich weniger ist mehr. Wirklich gut überlegen, braucht der Patient ein Antibiotikum oder können wir wirklich drauf verzichten? Wie gesagt, wir sind in Deutschland schon sehr restriktiv, aber ich glaube, Sie noch mal sich erinnern, eingangs habe ich erzählt von diesen Studien, dass viele virale Atemwegsinfektionen doch antibiotisch behandelt werden. Dann ist es weniger, ist mehr in meinen Augen nach wie vor schlüssig.
Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und das wirklich sehr spannende Gespräch.
Ja, gerne.
Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, packe ich zum Nachlesen noch vertiefendes Wissen zu diesem Thema, wo wir nicht alles behandeln konnten, natürlich in die Folgenbeschreibung. Und dann können Sie da nochmal reinschauen und nochmal ein bisschen sich weiter vertiefen in dieses schöne und spannende Thema. Ja, hören Sie gerne wieder rein zu unserer nächsten Folge, die in 2 Wochen erscheint. Und damit tschüss.
Ja, tschüss miteinander. Schönen Tag.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.